Fips ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. Fips. Das
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute hatten wir vor der Lesebühne noch eine intensive Führung durch Radio Fips über Technik und Informationen zur Entstehung. Und jetzt im Anschluss haben wir eine besondere Autorin da, Frau Karin Knick aus Berlin. Morbus Sockenschuss hat sie geschrieben. Sie ist psychiatrische Krankenschwester und hat Charaktere beschrieben, die sie erlebt hat. Erschreckend real. Und Frau Knick, was hat sie dazu getrieben, dieses Buch zu schreiben?
Ja, schönen guten Tag, hallo nach Göppingen. Es war für mich ganz wichtig, dass ich dieses Buch schreibe. Ich wusste das schon vor ganz langer Zeit. Ich bin psychiatrische Fachkrankenschwester mit Leib und Seele und ich möchte gerne Menschen an meinem beruflichen Leben teilhaben lassen. Ich finde das einfach interessant und so interessant und schön, wie es für mich ist, möchte ich auch, dass die Menschen daran teilhaben.
Sehr schön. Frau Knick, kurze technische Unterbrechung gewesen. Jetzt kann es weitergehen. Das freut mich sehr arg und ich würde mich darüber freuen, wenn wir einfach mal hören, was Sie geschrieben haben.
Genau, also ich lese sehr gerne ein paar Auszüge aus meinem Buch Morbus Sockenschuss aus dem Berufsalltag einer psychiatrischen Krankenschwester im Manuela Kienzel Verlag erschienen. Und selbstverständlich kann ich in der kurzen Zeit heute nur Auszüge lesen und werde ich so ein bisschen querlesen, Anfang, Mitte, so ein bisschen zum Schluss. Ich beginne mit dem ersten Kapitel Übergabe mit Fachsimpeln. Ich arbeite als psychiatrische Fachkrankenschwester in einer renommierten Berliner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie auf einer Station für affektive Störungen. Die meisten Menschen können sich nicht so richtig vorstellen, was es bedeutet, als Krankenschwester oder Pfleger in einer psychiatrischen Klinik zu arbeiten. Keine oder wenig grundpflegerische Tätigkeiten, keine Verbände, keine OPs, keine Bettpfannen. Oder jedenfalls selten, die Bettpfannen meine ich. Tatsächlich ist unsere Arbeit sehr anspruchsvoll und abwechslungsreich und sie wird natürlich nicht angemessen entlohnt. Unsere Arbeit als Krankenschwester und Krankenpfleger in der Psychiatrie bedeutet, psychisch Kranke oder Menschen in Ausnahmesituationen zu begleiten. Aber auch ganz viele Routinetätigkeiten, wie ärztliche Anordnungen ausführen bei Medikamentenänderungen, Anmelden von Terminen, Überwachen von Medikamenteneinnahmen, schauen, dass die Patienten genügend essen, trinken, schlafen, Ansprache bei verändertem Verhalten und vor allem für die Patienten da sein und viel zuhören und viel reden. Das bedeutet tagtäglich eine Herausforderung. Wir wissen nie, was uns erwartet. Kein Tag gleicht dem anderen. Deshalb überlege ich mir heute auf dem Weg zu meinem Spätdienst drei von unendlich vielen möglichen Szenarien. Erstes Szenario. Die Kollegen sitzen gemütlich und entspannt im Dienstzimmer. Der Kaffee duftet, die Kollegen sind guter Laune und freuen sich, mich zu sehen. Zweites Szenario. Die Kollegen kommen gerade ins Dienstzimmer gelaufen, gehen schlurfenden Schrittes, sind müde und entnervt. Keiner macht einen Scherz, alle sind fix und fertig, weil es mal wieder ein furchtbar anstrengender Tag war, die Patienten extrem schwierig waren oder sich die Kollegen über etwas ärgern mussten. Es folgt eine ellenlange Dienstübergabe mit vielen exakten Medikamentengaben und anderen genauen Beschreibungen. Drittes Szenario. Ich komme auf Station, da ist aber nur unsere Praktikantin, weil alle Kollegen bei einem Notfall auf einer anderen Station sind. Da hat ein Patient vielleicht versucht, sich umzubringen und musste mit vereinten Kräften daran gehindert werden. Viertes Szenario. Als ich in die Schillerstraße einbiege, sehe ich kein Krankenhaus mehr, sondern ein Riesenloch mitten in der Straße und ein Raumschiff fliegt mit einem Krankenhaus im Schlepptau davon. Na gut, das vierte Szenario überlege ich mir mit einem Schmunzeln. Das ist nämlich so noch nie vorgekommen. Außerdem wollte ich mir ja nur 3 Szenarien überlegen. Das Krankenhaus ist aber noch da, ich rede ein paar Worte mit dem netten Pförtner, bekomme meinen Arbeitsschlüssel und einen Alarmpieper ausgehändigt, den ich sogleich an meinem Gürtel befestige. Die Kollegen finde ich in einer Verfassung zwischen erstens und zweitens vor. Die Laune ist mittelmäßig, ich werde freudig, aber nicht überschwänglich begrüßt. Es war einiges zu tun, aber tot gearbeitet hat sich heute niemand im Frühdienst. Hilde begrüßt mich mit einer angedeuteten Umarmung. Hallöle, na, hast du Spätdienst? Ich muss schmunzeln. Nee, ich hatte zu viel Langeweile und da dachte ich mir, ich komme heute Nachmittag mal bei euch vorbeischauen. Vielleicht erlebe ich hier was Lustiges. Ja, ganz bestimmt was Lustiges und was Spannendes. Ich gieße mir ein Glas Wasser ein, nehme einen Stift und einen Bettenplan. Jetzt kann es losgehen mit der Übergabe. Auf die Übergabe freue ich mich immer. Das hat so ein bisschen Flair wie eine Freistunde in der Grundschule. Man ist in der Schule bzw. hier auf Arbeit, erfährt Neues und Interessantes und hat noch einen kurzen Moment Schonzeit, bevor es losgeht. Außerdem hat man Welpenschutz, weil die übergebende Schicht für eventuelle Störungen zuständig ist. Unsere Übergabe ist uns heilig. Wir haben aber leider keinen separaten Raum, in dem man die Übergabe abhalten kann. Wenn es dann noch ein Arzt wagt, hereinzukommen, mit Papieren zu rascheln, am PC zu klimpern, zu flüstern oder zu tuscheln, dann, Gnade ihm Gott, wir sind schließlich ein katholisches Haus. Jesus, da kann man sich aber auch mal aufregen. Es geht los. Peter berichtet vom Frühdienst. Also Frau Müller hat wieder den Vormittag überwiegend auf dem Zimmer verbracht. Die Stimmung ist weiterhin stark gedrückt. Sie hat keinen Antrieb, nur an der Ergotherapie teilgenommen, ist kaum schwingungsfähig. Unsere Ergotherapie ist sehr beliebt. Wer als Depressiver hier nicht daran teilnimmt, der ist wirklich noch schwer krank. Immerhin, Frau Müller hat es geschafft, in die Ergotherapie zu kommen. Und schwingungsfähig bedeutet die Fähigkeit, sich emotional dem Gesprächsinhalt anzupassen. Also lustiges Thema gleich lächeln, laut sprechen oder trauriges Thema gleich traurige Mimik anteilnehmen. Menschen mit Depressionen sind insgesamt nur wenig und manchmal überhaupt nicht schwingungsfähig. Sie können ihren emotionalen Zustand nicht anpassen. Bestenfalls sind sie aufheiterbar. Das heißt, man kann sie eben aufheitern. Überhaupt ist die psychiatrische Krankenpflege voll von eigentümlichen Begriffen. Fachbegriffe eben, überwiegend aus der Psychiatrie, eine Fachsprache. Und psychiatrische Krankenpflege Fachvokabeln. Es gibt ja in allen Bereichen typische Fachsprachen. Und irgendwann färben diese Fachsprachen eben ab. Man benutzt sie auch im Privaten oder man benutzt typische Formulierungen. Es geht weiter. Frau Munz war heute Vormittag wieder kurz zu Hause bei ihren Kindern. Es ist ihr aber gar nicht gut bekommen. Sie hatte Bedarf Tavo dabei, das hat sie dann um 13 Uhr genommen, weil ihre Kinder sie so gestresst haben. Danach musste sie ihre Kinder wieder zur Nachbarin bringen. Als sie hier zurück war, hat sie erst mal doll geweint, wie unwert sie sich empfindet und dass sie sich auch sehr schämt. Frau Munz hat nämlich einen 3-jährigen Sohn und eine 5-jährige Tochter, die vormittags in die Kita gehen. Frau Munz ist mit einer Depression bei uns und sie schafft es nicht, ihre Kinder gut zu versorgen. Deshalb hilft manchmal die Nachbarin. Am späten Nachmittag holt dann der getrennt lebende Vater die Kinder ab. Der vormittägliche Gang nach Hause ist auch eine Belastungserprobung für unsere Patientin. Und Tavo ist ein schnell wirksames Benzodiazepin, ein starkes, beruhigendes und angstlösendes Medikament für echte Notfälle und wenn es Patienten sehr, sehr schlecht geht. Ehrlich gesagt sind nicht alle Kollegen gleich empathisch mit der Patientin. Na toll, sagt Sabine, meine Kollegin, erst Kinder anschaffen und wenn die dann quengeln, einfach Tavo einschmeißen. Oder, sagt Hilde, eine jüngere Schwester mit ebenfalls 2 kleineren Kindern, man gibt den Kindern das Tavor und hat dann einen schönen Nachmittag. Es geht weiter. Peter sagt, dann kam gestern um 22.30 Uhr ein Zugang, Herr Borschem aus dem Maria-Hilf-Krankenhaus. Zustand nach Suizidversuch mit einer unbekannten Anzahl von verschiedenen Medikamenten. Er hat dann doch noch seine Ex-Frau angerufen. Er war 2 Tage auf der ETS. Er ist wach, aber somnolent und kaum distanziert. Außerdem C2 in der Vorgeschichte, deshalb erstmal 2-stündlich Score. Alle seufzen. C2 selber ist ja nur das Zeichen für das chemische Element Kohlenstoff. Hier steht es aber als Synonym für Alkohol, eigentlich C2H5OH. Genauer gesagt steht es für die Alkoholabhängigkeit. Wenn der Patient alkoholabhängig ist und keinen Alkohol mehr trinkt, kommt er in den Entzug. und dieser Entzug kann gefährliche Komplikationen mit sich bringen, unter anderem ein Delirium oder ein Krampfanfall und muss deshalb überwacht werden. Soweit so gut. Aber häufig überwachen wir Alkoholentzüge, die gar keine sind. Die Patienten geben an, früher Alkohol getrunken zu haben. Na, der Arzt im Krankenhaus lässt den Patienten lieber trotzdem auf eventuelle Entzugserscheinungen überwachen. Oder der Patient sagt, er trinke wenig oder gar keinen Alkohol. Und das kommt dem Arzt dann erst recht spanisch vor, weil er gar nicht glauben kann, dass es Patienten gibt, die wenig oder keinen Alkohol trinken, setzt er trotzdem eine Alkoholentzugsüberwachung an. Da muss das Personal alle Nase lang seinen Blutdruck und Puls messen, sowie einige andere Parameter erfragen. Sehr aufwendig. Häufig geht es also um Haftungsausschluss. Und zwar in erster Linie um den Haftungsausschluss des Arztes. Die Ärzte im Maria-Hilfs-Krankenhaus sagten wohl, seinem Zustand nach zu urteilen, hätte er es fast geschafft mit seinem Suizid, sagt Peter. Hier ist er jetzt aber im Kontakt offen, freundlich, eigentlich ein recht dankbarer Mann. Sabine hat auch hierauf etwas zu sagen. Wollen wir mal sehen, ob er noch so freundlich ist, wenn ich ihn versorgt habe. Allgemeines Gekicher. Also der Patient war auf der Intensivstation des nächsten lokalen Krankenhauses. Das ist Standardprozedere bei Einnahme von unbekannten Mengen und Dosierungen von Medikamenten. Erfreulicherweise tat er nach dem Einnehmen der Pillen das, was die meisten Menschen tun. Er hat doch noch einen Hilferuf an seine Umwelt geschickt, in seinem Fall an seine Ex-Frau. Er ist noch immer kaum distanziert von seinem Suizidversuch. Das heißt, er steht immer noch dazu, in gewisser Weise. Und für uns ist das sehr wichtig. Wir müssen sehr, sehr gut auf ihn aufpassen. Frau Muhle geht es heute wieder nicht so gut. Sie konnte nicht an der Walking-Gruppe teilnehmen, obwohl wir sie mehrmals geweckt und motiviert haben. Peter grinst. Kann ich mir gut vorstellen, wie alle Kollegen mehrmals in ihr Zimmer sind und sie freundlich aufgefordert haben, an der Walking-Gruppe teilzunehmen. Eine gute Stunde strammen Schrittes durch den Volkspark zu laufen, ist schon eine Herausforderung für viele unserer Patienten. Aber es ist fast ein Wunderheilmittel für die meisten Patienten mit Depressionen. Ich empfehle die Walking-Gruppe allen Patienten. Außerdem ist die Teilnahme an den Therapien ja Pflicht, theoretisch jedenfalls. Danach war sie kurz im Garten, hat dort eine entfernte Bekannte gesehen, ist wieder hochgerannt auf Station und hat dann auch erstmal ein Tavörchen gebraucht. Sabine wirft ein, Mann, oh Mann, war das heute Tag des Bedarfs bei euch? War das Zeug vielleicht im Angebot? Peter Ulk, naja, wir dachten, wir schmeißen mal alles raus, dann habt ihr einen ruhigen Spätdienst. Danke, lieber Kollege, sagt Sabine kopfnickend. Frau Munz ist in erster Linie gar nicht depressiv. Sie hat vor allem eine Panikstörung, wegen der sie schon mehrere Monate lang nicht auf die Straße gegangen ist. Sie hat sich von einer namhaften Supermarktkette beliefern lassen, den Müll von den Nachbarskindern runtertragen lassen. Nur nicht selber rausgehen. Menschen mit Panikattacken können jederzeit und überall Herzrasen, Atemnot, Schwindel, Schwitzen und sogar Todesangst erleben. Häufig suchen sie nach eigenen Wegen, die Panik zu bekämpfen. Und Alkohol ist ein häufiger Versuch gegen die Panik, der anfänglich vielleicht auch hilft, aber nur so lange, bis man feststellt, dass man selber Alkoholiker dabei geworden ist. Auch nicht so toll. Frau Hansmann, sagt Peter, hatte gestern wieder Ritzdruck. Sie konnte kaum an sich halten, hat alle Skills angewendet, einschließlich Ammoniak und Schießgummis. Und heute Vormittag hat sie zweimal ihren Bedarf geholt, um 11 Uhr und um 11.45 Uhr. Und um 12 Uhr hat sie sich dann trotzdem geritzt. Sabine stöhnt übertrieben. Oh, der ist doch bloß langweilig, die hat keine richtige Beschäftigung. Dass sich Menschen selber und ohne von außen stehende nachvollziehbare Gründe verletzen, ist ein Problem. Sie stehen dann unter Druck und wenn sie Glück haben, können sie sich ablenken oder ihre Skills helfen ihnen, sich nicht zu verletzen. Ansonsten ritzen, schneiden oder verbrennen sich Patienten selber. Sie hauen sich, schlagen den Kopf gegen die Wand oder tun sonst was. Danach kommen dann gleichermaßen die Erleichterung und die Scham. Erleichterung, denn eine Verletzung setzt im Körper Endorphine frei, also körpereigenes Morphin. Damit geht's einem bombig. Aber gleichzeitig empfinden viele sich selber verletzende Menschen ihr Verhalten als Niederlage. Eigentlich wollen sie sich nicht verletzen. Es ist ihnen selber lästig, aber es hat Suchtcharakter, weil es hinterher so schön ist. Irgendwann gehört es zum Alltag. Wenn ich aufgeregt bin, ritze ich mich. Wenn ich mit meinen Gefühlen nicht klarkomme, ritze ich. Meine Kollegin hat schon nicht ganz Unrecht. Langeweile bzw. fehlender Überlebensstress sind häufig bei Borderline-Patienten vertreten. Dennoch ist Sabines Äußerung zu einfach gedacht. Ich mag Sabine, sie ist lustig. Aber hilfreich ist ihr Einwurf nicht und er wird der Patientin auch nicht wirklich gerecht. Nächstes Kapitel, Begegnung mit einem Fast-Suizidenten. Nach der Übergabe gehen die Raucher noch in den Garten eine rauchen. Und zwar alle Raucher gemeinsam. Und prompt klingelt das Telefon, die Türklingel geht und es kommt jemand, den ich noch nicht kenne, wahrscheinlich der neue Patient Herr Boschem, an die Tür. Ich weiß gar nicht, wo ich mich als erstes hinwenden soll. Der neue Patient scheint dies aber zu bemerken und er winkt mir beschwichtigend zu. Ich gehe also erst ans Telefon, rufe dort, bitte einen ganz kurzen Moment warten in den Hörer. Dann gehe ich zur Gegensprechanlage, frage, wer dort ist, lasse die Patientin wieder auf die Station, schreibe ihre Rückkehr auf einen Notizzettel, damit wir unseren Überblick haben, wo unsere Patienten sind und gehe wieder ans Telefon. Jemand vom Amtsgericht. Er möchte den behandelnden Arzt sprechen. Das ist ja kein Problem, aber er erzählt es so langatmig, dass ich mich zusammenreißen muss, ihm nicht ins Wort zu fallen. Danach wende ich mich wieder dem neuen Patienten zu. Er ist von kräftiger Statur, deutlich größer als ich, hat dunkle, etwas fettige Haare und braune Augen. Er sieht wirklich müde und erschöpft aus, trägt ein Krankenhausnachtleibchen und darüber einen verschlissenen Bademantel, wahrscheinlich aus dem Fundus. Ich reiche dem Patienten die Hand. Hallo, Herr Boschem, ich stelle mich mal bei Ihnen vor. Mein Name ist Knick, ich bin psychiatrische Fachkrankenschwester. Was kann ich denn für Sie tun? Herr Boschem lächelt überraschend freundlich. Jedenfalls überraschend freundlich für einen verunglückten und gerade erst geretteten Selbstmörder. Hallo, hätten Sie vielleicht mal eine Zahnbürste und einen Kamm dabei? Natürlich, kein Problem, bringe ich Ihnen gleich aufs Zimmer. Das mache ich dann auch. Der Patient schlurft recht mühsam in sein Zimmer zurück. Ich hole ihm Kamm und Zahnbürste aus der Vorratskammer. Zurück im Patientenzimmer sitzt er etwas steif auf der Bettkante, so als sei er der Hausherr und erwarte mich zum Hausbesuch. Die Hände hat er gefaltet und guckt ein wenig traurig, lächelt aber dabei irgendwie wissend. Durch seinen 3-Tage-Bart wirkt er leicht ungepflegt. Das habe ich schon bemerkt. Aber mit Absicht habe ich ihm keinen Rasierer mitgebracht. Denn als sogenannter nicht distanzierter Suizidaler müsste ich bei seiner Rasur dabei sein. Er soll sich ja nicht mit unserem Rasierer die Pulsadern aufschneiden. Aber bei einer Rasur dabei zu sein, dafür habe ich im Moment keine Zeit. Herr Boschem, hier sind Zahnbürste und Kamm. Wie geht's Ihnen denn so? Sie sind noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Damit ist meine Frage ganz offen. Er kann ganz oberflächlich antworten oder auf seinen wackeligen Zustand eingehen oder mir sein ganzes Herz ausschütten. Naja, mir geht's so einigermaßen. Wie es einem so geht, wenn man gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Und da ist es wieder, dieses ganz leichte Lächeln. Nett sagt er das, ganz natürlich. Ich sage, das scheint Sie ja ganz schön zu beschäftigen. Ja, allerdings, ich bin noch nicht im Klaren, was das alles hier bedeuten soll, ob da ein Plan dahinter steckt. Aha, Herr Boschem braucht ein wenig Beistand. Wie würden wir sagen, ein entlastendes Gespräch. Das möchte ich gerne mit ihm führen. Ich bin aber etwas unruhig, weil ja derzeit nur meine Praktikantin im Dienstzimmer ist. Auf der anderen Seite müssen die rauchenden Spätdienstkollegen ja auch irgendwann wieder aus ihrer Raucherpause zurückkommen. Ich fasse also sein zuletzt Gesagtes zusammen. Sie fragen sich, ob ein Plan dahinter steckt. Ja, sagt Herr Boschem. 12 Jahre Ehe und nur Streitereien. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass meine Ex ans Handy geht. Ist sie aber. Ich glaube ja nicht, dass aus uns noch mal was wird, aber es ist doch schon komisch. So lange haben wir uns am Telefon nur gezankt und beschuldigt, dass wir zum Schluss gar nicht mehr miteinander geredet haben. Ich dachte schon, sie geht nicht ans Telefon und das war's für mich. Jemand anderen als Rita hätte ich nicht angerufen. Als ich nasse Füße bekommen habe, war sie die Einzige, der ich mich anvertrauen konnte. Mein Patient hat also nasse Füße bekommen. Dann ist er wohl doch etwas distanziert. Jedenfalls sieht er seinen Suizidversuch irgendwie kritisch. Oder er hatte schlichtweg Schiss. Leute, die wirklich sterben wollen, reden jedenfalls anders. Sie sind bockig, sagen aber meistens gerade raus, was sie denken. Zum Beispiel, ja verdammt, ich wollte sterben und ich will es immer noch. Oder, was soll denn dieses Scheißleben hier? Herr Boschem aber zeigt sich von Anfang an recht offen, wie mir erscheint. Es ist so viel schiefgegangen in den letzten Jahren, sagt Herr Boschem weiter. Im Nachhinein erscheint mir meine Zeit mit Rita als die beste überhaupt. Man kann wohl nicht würdigen, was man hat. Jetzt wird mein verhinderter Selbstmörder ein wenig rührselig. Ich sage, das klingt, als ob sie eine wunderschöne Zeit hatten und Rita ihnen sehr viel bedeutet hat. Ja, genau, sie war die Liebe meines Lebens. Ich kann gar nicht glauben, dass ich die ganze Zeit mit Streitereien über Nichtigkeiten vergeudet habe und nur an meine Scheißfirma gedacht habe. Jeden Tag Überstunden, ich war so übereifrig. Na toll, meine Firma. Sein Tonfall hat sich verändert. Er hört sich verächtlich an, als müsse er aufpassen, dass er sich nicht übergeben muss. Er verachtet sich selbst vermutlich. Boah, Schem Baustoffhandel. Seit 2 Jahren bin ich insolvent. Insolvenz, schönes Wort. Ich lebe vom Existenzminimum, kann mir gar nichts leisten, keinen Urlaub, nicht essen gehen, keine neuen Klamotten. Und über all das habe ich meine Partnerschaft aus den Augen verloren. Mein Gegenüber ist ruhiger geworden. Tränen füllen seine Augen. Was soll denn jetzt nur werden? Ich habe alles verloren. Aus seinen letzten Worten, was soll denn jetzt nur werden, leite ich doch einigen Lebenswillen ab. Wie gesagt, überzeugte Sterbenswillige reden anders. Und das finde ich beruhigend. Also sage ich das, was ich in solchen Momenten sage, auch bei Patienten, die nur an Depressionen leiden, ohne den Selbstmordversuch. Und ich persönlich glaube fest daran. Herr Boschem, es geht Ihnen im Moment sehr schlecht. Sie sind verzweifelt und wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich verspreche Ihnen, dass es Ihnen wieder besser gehen wird und dass Sie wieder Mut finden werden. Zum jetzigen Zeitpunkt können Sie sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Und es braucht auch Zeit. Und jede Menge Kraft, denke ich dazu, sage es aber nicht. Hier mache ich erstmal eine Kunstpause. Und damit gestatte ich es meinem Gegenüber, den Verlauf des weiteren Gesprächs zu gestalten. Kommunikation macht Spaß. Ich gucke ihn freundlich an, sage aber nichts. Herr Boschem stöhnt einmal leicht. Mein Patient ist damit erst einmal zufrieden. Er sagt, na gut, vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde mir dann mal die Zähne putzen gehen. Er steht auf und geht ins Bad. Er ist jemand, der es gewohnt ist, selber zu bestimmen.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne, heute mit Karin Knick. Sie liest aus ihrem Titel Morbus Sockenschuss, Erlebnisse einer psychiatrischen Krankenschwester. Für die Hörer und auch für die Besucher hier gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte für die draußen in Anführungsstrichen einfach eine Mail an studio@radiofips oder an lesebühne@radiofips senden und wir werden Ihre Frage dann selbstverständlich ab 16.50 Uhr hier mit einbauen. Doch nun hören wir eine weitere, ich hoffe, amüsante Geschichte von Karin Knick aus Morbus Sockenschuss.
Genau, ich lese weiter. Ich komme zum Kapitel Zugang mit Polizei und Feuerwehr. Wir bekommen einen Zugang mit Polizei und Feuerwehr. Es ist unsere alte und sehr gut bekannte Frau Koch. Frau Koch ist schon seit vielen Jahren immer wieder bei uns in Behandlung. Sie leidet an einer relativ häufigen psychiatrischen Erkrankung, der bipolaren Störung. Die bipolare Störung zeichnet sich durch sowohl depressive als auch manische Phasen aus, die nicht zwingend notwendig abwechselnd aufeinander folgen müssen. Das deutsche Wort Manie ist wahrscheinlich dem Durchschnittsbürger nicht so geläufig wie dem Engländer das englische Maniac, das auch für Verrücktheit, Raserei und Irrsinn steht. Letzteres beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Die lasche deutsche Umschreibung himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt beschreibt allerhöchstens die Zyklotymanie, die klinisch nicht relevant ist. Die Manie ist kein himmelhoch jauchzender Zustand und sie hat auch nichts mit fröhlich oder ausgelassen zu tun. Heute kommt Frau Koch direkt zu uns. Sie habe aus ihrer Wohnung mit Blumentöpfen geworfen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich zähle 1, 2, 3 Polizisten, eine Polizistin und 2 Sanitäter. Frau Koch ist nicht zu überhören zwischen den ganzen Uniformträgern. Lauthals schimpft sie, das ist ja wohl eine Frechheit. Lassen Sie mich los, man wird ja wohl noch seine Blumen umtopfen dürfen. Ich werde sie anzeigen, verwünschen und mich beschweren. Dann hört man ein Handgemenge und Frau Koch schreit laut, zu Hilfe, ich werde misshandelt. Das ist ja nun eine ernste Aussage. Jetzt haben meine Kollegen und ich den Teil des Flures erreicht, in dem sich Frau Koch und die Uniformträger aufhalten. Lautstark begrüße ich sie. Frau Koch, das ist aber schön, Sie wieder hier zu sehen. Auch hier gilt, die Gedanken sind frei. Ich muss aber jetzt zu der Patientin einen Kontakt herstellen. Wenn Patienten öfter in Behandlung kommen, kann das ein Vorteil sein und auch ein Nachteil. Bei einer Aufnahmesituation ist es aber meistens ein unschlagbarer Vorteil. Tatsächlich wendet sich Frau Koch mir zu und hört sofort mit dem, was sie macht, auf. Sie fokussiert mich einen Moment und dann ruft sie: Ach, Frau Knick, endlich! Schön, Sie zu sehen! Diese Schweine hier haben mich misshandelt! Beim Wort Schweine wird sie wieder etwas lauter, auch verengt sich ihr Blick für einen kurzen Moment. Aber sie läuft schnurstracks auf mich zu, lässt die Polizisten und Sanitäter einfach stehen. Die sind auch sichtlich beeindruckt. Ich finde das auch ein bisschen toll. Für die Polizei und Feuerwehr war die wütende, wildschimpfende Patientin sichtlich eine Bürde. Mich begrüßt sie freundlich und handsam. Scheinbar handsam. Na, Frau Knick, Sie haben aber auch kein bisschen abgenommen, was? Aber egal, man ist, wie man ist. Ich habe ja solchen Hunger, habe 3 Tage nichts gegessen. Okay, jetzt bin ich nicht mehr so beeindruckt und die Feuerwehrleute gucken mich auch ein wenig mitleidig an. So ist das halt, die Situation kann sich blitzschnell ändern. Frau Koch wird wieder lauter, geht aber weiterhin bereitwillig mit mir den Flur entlang. Und einen Moment lang frage ich mich, wo ich überhaupt mit der Patientin hingehe. Welches Zimmer wir der Patientin geben können, ist mir in diesem Moment nicht so klar. Diese Schweine, man wird doch noch einen Blumentopf umtopfen dürfen. Mein alter Gummibaum, daraus wurden früher Autoreifen hergestellt und Kondome. Wussten Sie das? Der hatte gerade 2 Monate Regenzeit, so machen die das in der Natur auch. Der ist nämlich ein Verbündeter von mir. Wir teilen uns die gleiche Erde. Danach lacht die Patientin hysterisch, was kurz danach zu einem Hustenanfall führt. Und diese Scheißschlampe, diese Frau Wuttke, die hat sich beschwert, die alte Kuh. Das letzte Wort spuckt sie förmlich aus und ich frage mich, wer zum Teufel ist Frau Wuttke? Eine Nachbarin? Ich denke mir, die arme Frau. Ein Feind dieser Patientin zu sein, erscheint mir doch ein schweres Schicksal. In diesem Moment geht Herr Hoffmann an uns vorbei, ein älterer Herr. Frau Koch richtet ihre Schritte auf ihn zu und redet diesen laut an. Na Opa, soll ich dir mal die Karten leben, wie lange du noch lebst? Daraufhin muss ich sie natürlich zurechtweisen. Eigentlich war das schon irgendwie komisch, wie sie das so trocken rausgehauen hat, aber es ist schon sehr frech. Das darf man nicht unkommentiert stehen lassen. Ach, Frau Koch, bitte lassen Sie das, sage ich mit Nachdruck. Ja, ich werde misshandelt und geschlagen und Sie sind auch eine Schlange. Auch das letzte Wort schreit sie förmlich heraus. Jetzt bin ich auch eine Böse. Aber ich kann darauf bauen, dass ihre Wut nicht lange anhält. Ich ignoriere ihre Beleidigung einfach. Meine Kollegin Hilde sagt mir, in welches Zimmer wir Frau Koch legen. Gott sei Dank ist ein Einzelzimmer frei. Ich begleite die Patientin dorthin. Im Zimmer angekommen, lässt sie sich zuerst auf das Bett fallen. In voller Montur, die Arme weit ausgebreitet wie ein Engel. Ich nehme mir einen Moment Zeit, sie genau anzuschauen. Die Patientin ist Mitte bis Ende 40, braun gebrannt, trägt ein rotes zerrissenes Abendkleid mit langen, nun unterschiedlich lang abgeschnittenen, ausgefransten Ärmeln. Dazu Stiefeletten, eine schwarze Lederjacke, auf der mit rotem Nagellack etwas draufgeschmiert ist. Am Dekolleté des Kleides erkenne ich ein ehemals weißes T-Shirt. Die vollen Haare sind mittellang, liegen aber platt und ein wenig fettig am Kopf. Den Mund hat sie krass mit Lippenstift überschminkt. Dazu ist ein Auge mit türkisfarbenen Lidschatten umrandet. Sie hat keine Brille auf. Ich weiß, dass sie eine Brillenträgerin ist. Ohne Brille kann sie nur sehr schlecht sehen. Aber zu den Aufenthalten kommt sie häufig ohne Brille, so auch dieses Mal. Sie bietet einen wirklich desolaten Eindruck. Es fallen einem jede Menge Klischees an, wenn man den Aufzug dieser Frau betrachtet. Ach, ist es schön, wieder bei euch zu sein. Tolles Bett hier, aber keine Verbindung nach oben. Und ich muss dringend zur Pediküre. Dabei guckt sie auf ihre Finger, bei denen die Fingernägel wirklich sehr lang und vor allem sehr schmutzig sind. Finger, Pediküre? Der Generaldirektor hat mich auch befördert. Ich bin jetzt die Chefin hier. Und Sie, Frau Knick, Sie bringen mir mal meine Zahnbürste. Und zwar schnell. In einem Wechselbad aus großem Kino, latenter Bedrohung und Slapstick-Comedy muss ich doch professionell bleiben und auf die aufgebrachte Patientin eingehen. Das wird bestimmt anstrengend werden. Und ich muss gelassen bleiben. Also spiegele ich die Patientin vorerst. Sie möchten eine Zahnbürste, Frau Koch? Yep. Das sagte ich doch. Und dazu einen Kaffee mit doppelter Milch, 16 Stück Zucker. 16 Stück Zucker? Das ist aber ganz schön viel. Sind Sie sicher? Vielleicht doch erst 3 Stück. Nachnehmen können Sie den Zucker ja immer noch. Ja gut, aber bringen Sie den Zucker einfach mit. Das Haben und Horten von Lebensmitteln ist bei vielen Patienten ein kritisches Verhalten. Immerhin sind wir ein Krankenhaus und es macht sich schlecht, wenn Lebensmittel ungekühlt in Nachtschränken vor sich hingammeln. Andererseits ist es doch ein normales Verhalten, Lebensmittel für später aufzuheben. Ich ahne schon, dass wir es hier schwer haben werden, das Zimmer und die Schränke von Frau Koch einigermaßen in Ordnung zu halten. Ich gehe kurz hinaus, hole Kamm, Zahnbürste, Becher und ihren Kaffee und 6 Stück Zucker extra dazu. Im Zimmer angekommen, hat die Patientin auch schon angefangen, ihre mitgebrachte Plastiktüte auszupacken. Überwiegend zerknitterte Papiere, Schriftstücke und Zeitungsartikel. Jetzt hat die Patientin gerade einen Mini-Kaktus in der Hand. Den stellt sie aufs Fensterbrett. Ihr Gesichtsausdruck ist dabei entspannt und sie schaut mich an. Ich sage, der Zucker war leider alle. Ich habe alle restlichen Zuckerstücke mitgebracht. Okay, ist ihre einzige Antwort. Sie nimmt mir den Kaffee aus der Hand und ich bekomme dabei eine unglaublich klebrige Hand zu spüren. Kamm und Zahnbürste lege ich ins Bad. Ich will mir jetzt schnell die Hände waschen, aber als ich den Hebel des Seifenspenders drücke, ist die Seife alle. Ich stöhne kurz. Also spüle ich meine Hände nur mit warmem Wasser ab. Die Patientin kommt direkt hinter mir ins Bad, eine Aktion, die mir etwas Unruhe verursacht, wenn ein akut kranker Patient direkt neben oder hinter mir ist. Effektiv gesehen habe ich jetzt keinen Fluchtweg mehr. Aber ich weiß blind, wo sich mein Alarmpieper befindet. Und direkt bedroht bin ich in diesem Moment ja auch nicht. Aber der Sicherheitsgedanke ist immer da. Ich bin auf der Hut. Aber Frau Koch beugt sich über das Waschbecken und nimmt nur die Zahnbürste, die ich gerade in den Zahnputzbecher gestellt habe. Sie geht damit zurück ins Zimmer, setzt sich an den Tisch. Sie hält die Folie dicht vor Augen, packt dann die Zuckerstückchen aus, lässt sie alle in den Kaffee fallen, der etwas auf die Tischplatte spritzt. Danach packt sie ebenso umständlich wie langsam ihre Zahnbürste aus der Plastikfolie und rührt damit den Kaffee um. Blitzschnell reiche ich ihr den mitgebrachten Löffel. Nehmen Sie doch den hier. Aber Frau Koch winkt nur ab und dann schlürft sie erstmal genüsslich ihren Kaffee. Leider halten solche ruhigen Momente nicht lange an. Der Kaffee ist noch nicht mal ausgetrunken, da geht die Patientin, die sich ja bei uns bestens auf Station auskennt, in den Raucherraum. Ich muss mal eine rochen, sagt sie. Und dann spendiere ich Zigaretten für alle Patienten. Ich kann das bestimmen. Dabei macht sie noch eine ausladende Geste. Patienten, die uns auf dem Weg in ihre Therapieräume oder in den Tagesraum entgegenkommen, gucken uns beide an. Auch ich bekomme viele fast ungläubige Blicke. Dann geht Frau Koch in den Raucherraum. Ich gehe als Nichtraucherin nicht mit hinein und das könnte kein Arbeitgeber der Welt von mir verlangen. Die Luft da drin ist so rauchgeschwängert, dass man selbst nach einem sekündlichen Aufenthalt stinkt wie eine Altmännerkneipe. In meinem Fall brauche ich auch gar nicht reinzugehen. Nach circa 3 Minuten höre ich lautes Knallen. Mit Patienten, die sich auch gerade im Raucherraum aufhalten, reden laut. Also gehe ich kurz entschlossen doch hinein und sehe, wie sich Frau Koch über den umgeworfenen großen Stehaschenbecher beugt. Die anderen Patienten reden laut auf sie ein. Auch ich rede sie bewusst laut mit ihrem Namen an und fordere sie ultimativ auf, aus dem Raum rauszukommen. Ja, ja, Frau Knick, jetzt regen Sie sich nicht so auf, ich komme schon. Tatsächlich folgt sie mir. Was wollen Sie eigentlich alle von mir? Sie können mich mal in Ruhe lassen. Ich wollte nur den Aschenbecher umstellen, die Position hat mir nicht gefallen. Unsere Patientin Frau Scholl, die auf dem Flur in einer Sitzecke sitzt, schaut sie an und schüttelt den Kopf. Das entgeht Frau Koch nicht. Sie läuft auf die sitzende Patientin zu und schreit diese an. Nun glotzen Sie doch nicht so, Teufel, weiche von mir. Und das ist nun unser ultimatives Zeichen einzugreifen. Meine Kollegen haben den lauten Wortwechsel auch gehört und kommen auf den Flur. Auf meine Kollegen kann ich mich verlassen. Ich weiß hundertprozentig, dass sie immer in meiner Nähe sein werden, wenn ich sie brauche. Vielleicht sind wir nicht immer einer Meinung und als Menschen sind wir auch sehr unterschiedlich. Aber wenn einer von uns Hilfe benötigt, sind die anderen da. Das ist unser Ehrenkodex und das ist uns sehr wichtig. Sie sind also alle da. Ich brauche niemanden zu rufen oder gar zu bitten. Im Notfall sind alle da und greifen sofort ein. Ich bitte eine Kollegin, den behandelnden Arzt zu rufen, aber der hat das Wortgefecht sogar bis in sein Arztzimmer hineingehört und kommt von ganz alleine dazu. Er sagt zur Patientin, Frau Koch, wir möchten, dass Sie jetzt Ihre Bedarfsmedikation einnehmen und dann in Ihr Zimmer gehen. Unausgesprochen weiß auch die Patientin, die ja schon mehrmals stationär behandelt wurde, dass sie, wenn sie sich selber oder andere Patienten gefährdet, fixiert werden muss. Frau Koch ist davon alles andere als begeistert. Niemals, ihr könnt mich mal, ich nehme euer Gift nicht. Das ist auch eine sehr ernste Aussage. Eine Kollegin hat das verordnete Medikament, ein schnell wirkendes Beruhigungsmittel, gebracht. Aber die Patientin steht auf dem Flur, schreit laut und will es nicht einnehmen. Nun wenden wir eine andere Technik an, die sogenannte weiße Wand. Unsere Chefin ruft von den anderen Stationen, ruft dort an und ordert alle zur Verfügung stehenden Kollegen an. Diese kommen dann auch und machen zunächst nichts, stehen aber zur Verfügung für den Fall, dass Frau Koch doch fixiert werden muss. Die Fixierung ist eine Maßnahme, die niemand gerne vornimmt und die Patienten natürlich auch traumatisieren kann. Immer mehr Kollegen kommen und der Arzt spricht beruhigend und direkt mit der Patientin. Frau Koch, Sie können andere Patienten nicht bedrohen. Sie haben jetzt die Wahl, entweder dieses Medikament einzunehmen und ins Zimmer zu gehen, oder wir müssen es Ihnen zwangsweise geben. Die Patientin weiß, das bedeutet Fixierung und Zwangsmedikation. Nach einigen wenigen Widerworten nimmt die Patientin das Medikament und geht laut schimpfend in ihr Zimmer. Ich folge ihr. Ich habe zwar nicht mehr viel Lust, mir ihr Gemecker anzuhören, aber ich will sie auch nicht alleine lassen. Auch sie ignoriert mich. Sie läuft im Zimmer hin und her. Schließlich legt sie sich hin. Dort lamentiert sie noch eine Weile und dann erzählt sie mir noch etwas. Sie können es wahrscheinlich nicht glauben, aber ich bin in Wirklichkeit der Chef hier. Ich habe die Klinik gebaut und gekauft und ich werde alle entlassen. Stimmt, kann ich tatsächlich nicht glauben. Ein schönes Beispiel für Paralogik, denke ich. Das muss ich mir merken. Wieso sollte man etwas, das man selber gebaut hat, auch noch kaufen? Jetzt muss ich reagieren. Ach, Sie scheinen ja ganz schön sauer auf uns zu sein. Allerdings, sagt Frau Koch und dann etwas versöhnlicher. Na gut, ich werde Sie erst am Wochenende entlassen. Ich muss schmunzeln. Ebenfalls ein sehr schönes Beispiel, in diesem Fall für Größenwahn. Die Patientin wird etwas leiser. Das Medikament wirkt. Endlich. Schließlich schläft sie eine Viertelstunde lang. Dann ist sie wieder auf, geht im Zimmer umher, räumt ein paar Sachen um. Es folgen mehrere Raucherraumgänge. Eine Kollegin bringt der Patientin das Essen ins Zimmer. Sie erzählt mir, dass sie von unserem Stationsarzt Dr. Oetker eine 1:1-Betreuung verordnet bekommen hat. Eine Pflegeperson betreut einen Patienten, weicht ihm nicht von der Seite, begleitet ihn, oder in diesem Fall sie, sogar bis in die Toilette hinein. Intimsphäre ist ja ganz schön, aber wenn ein Patient eine Gefahr für sich oder andere darstellt, muss er auf Intimsphäre verzichten. Vorübergehend, aber nur so lange, wie es unbedingt notwendig ist. Nach etwa 2 Stunden, die mir wie 10 Stunden vorkommen, in denen ich permanent an der Seite von Frau Koch war, was bedeutet, sitzen, stehen, gehen, gucken, warten, sitzen, stehen, gehen, werde ich von einer Kollegin abgelöst. Endlich! Jetzt brauche ich erstmal ein Glas Wasser. Wenn ich rauchen würde, würde ich jetzt dringend eine Zigarette gebrauchen. Mein Kopf ist irgendwie so eigenartig leer. Die Patientin hat mich ganz schön angestrengt und herausgefordert. Ich brauche einen Moment, bevor ich im Geiste wieder auf die normale Stationsarbeit umswitchen kann. In den nächsten 2 Tagen wird die Patientin weiterhin 1:1 betreut. Morgens, mittags, abends, nachts. Wenn sie wach ist, meistens, schläft, sehr selten. Wenn sie isst, herumläuft, auf die Toilette geht, wieder herumläuft, rauchen geht, mit Mitpatienten redet oder versucht, Kontakte aufzunehmen, in ihrem Zimmer herumwuselt, rauchen geht, Sachen hochstellt, andere Sachen runterstellt, rauchen geht, sich ihr Essen zusammenstellt und so weiter und so weiter. Ein scheinbar unendlicher Prozess, unermüdlich. Frau Koch braucht oft unsere Unterstützung oder Vermittlung. Die anderen Patienten sind relativ genervt von ihr. Sie wird gemieden. Wir versuchen, sie während der Essenszeiten aus dem Speiseraum rauszuhalten. Dort macht sie dann nämlich viel Wirbel, schreit laut herum oder nimmt sich Essen mit den Händen, sodass man dann eingreifen muss. Mit der Zeit haben wir zu der Patientin eine gute pflegerische Arbeitsbeziehung aufgebaut. Sie macht nicht alles, was wir wollen, aber egal wie krank sie auch ist, sie nimmt uns als ernstzunehmendes Gegenüber wahr. Nächstes kurzes Kapitel. Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik. Am 2. Tag nach der Aufnahme erreichen wir einen kritischen Moment. Richterin Barbara Salisch kommt auf die Station. Der sozialpsychiatrische Dienst hat einen Antrag auf Unterbringung gestellt. Nun ist Richterin Salisch da, um mit Frau Koch zu sprechen und sich von der Richtigkeit und Notwendigkeit der Unterbringung zu überzeugen. Freiheitsentzug ist ein ernstzunehmender Vorgang, der ein Richterprivileg darstellt, damit man niemanden ohne Urteil in die Psychiatrie abschieben kann. Die Richterin ist eine Frau in den besten Jahren, also 40 plus. Sie hat ein graues Hosenkostüm an, mit modischen Stöckelschuhen, die ihren Business-Look ein wenig verballhornen. Sie trägt kurze braune Haare und ein hageres, düster dreinschauendes Gesicht mit hängenden Mundwinkeln. Eine unsympathische Frau. Und die gleich ohne nachzufragen ins Dienstzimmer hineinläuft. Das Dienstzimmer ist eigentlich für alle nicht in der Klinik arbeitenden Personen tabu. Wir würden die Richterin ja auch ins Dienstzimmer hineinbitten, aber sie kommt sowieso gleich und völlig selbstverständlich hineingelaufen. Nach dem Motto, jetzt bin ich hier, hier darf ich sein. Unglaublich. Wir haben eine Volljuristin vor uns, eine Richterin, in Amt, hochdoziert, mit jeder Menge Macht und Kompetenz ausgestattet. Aber sie hat keine Ahnung von den einfachsten Regeln des sozialen Umgangs. Die Richterin möchte jede Menge Unterlagen aus der Patientenkurve fotokopiert haben. Die zeigt sie meiner Kollegin Sabine, dankt ihr dann und wackelt in ihren Stöckelschuhen zurück zu ihrer Aktenmappe. Ich wechsle einen Blick mit Sabine. Richterin Barbara Salisch denkt wohl, ich bin ihre Tippse. Bin ich aber nicht, raunt mir Sabine zu. Da muss ich schmunzeln. Unser Stationsarzt Dr. Oetker hat uns zugehört und schmunzelt ebenfalls. Schließlich will die Richterin die Patientin persönlich sehen. Und das finde ich prima. Ich kenne Frau Koch gut genug, um zu wissen, dass sie ein Riesentheater machen wird. Jetzt presche ich vor, biete meine Dienstleistung an. Na, dann kommen Sie mal, ich bringe Sie zur Patientin. Die Richterin stöckelt neben mir her. Ich verzichte auf das billige Vergnügen, sie hinter mir herlaufen zu lassen. Im Zimmer angekommen, klopfe ich und öffne gleich die Tür. Frau Koch sitzt auf dem Stuhl und bastelt eine Art Mobile aus benutzten Joghurtbechern und verschnaubten Taschentüchern zusammen. Daneben sitzt meine Kollegin Nicole. Zuerst geht meine Begrüßung an die Patientin. Hallo Frau Koch, Sie haben Besuch. Hier ist die Amtsrichterin, die möchte gerne mit Ihnen sprechen. Sofort ist die Aufmerksamkeit der Patientin auf die Richterin gerichtet. Die reißt ihre Augen auf und steht gleich auf. Ich gucke meine Kollegin an. Na Nicole, wollen wir kurz rausgehen? Dann lassen wir die Frau Richterin und Frau Koch in Ruhe reden. An die Richterin gewandt und zuckersüß. Sind Sie dann so lieb und sagen uns Bescheid, wenn Sie fertig sind? Ja, danke, na dann bis später. Auch Frau Salisch reißt die Augen auf und öffnet den Mund, sagt aber nichts. Wahrscheinlich wollte sie etwas sagen. Das hören wir aber nicht mehr, weil wir schon aus dem Zimmer raus sind. Im tiefsten Innern meines Herzens tut sie mir schon ein wenig leid, aber nicht sehr doll. Die Richterin ist es wohl nicht gewohnt, ohne Begleitung und Assistenten zu arbeiten. Oder sie ist geschockt, dass wir sie mit der Patientin alleine lassen. Aber Frau Koch ist schließlich krank und wir halten sie auch aus, viele, viele Stunden lang. Auch bei uns gibt es Meinungsverschiedenheiten mit der Patientin. Sie wird gelegentlich laut, aber das kann man wohl auch einer Richterin zumuten. Nicole grinst mich an und fragt verschwörerisch, »Na, wollen wir hier stehen bleiben und abwarten, wie lange die Richterin das aushält?« »Ach, meinst du, ein paar Minuten sollte es doch wohl gut gehen,« finde ich augenzwinkernd. Wir gehen langsam in Richtung Dienstzimmer zurück. Da sitzt Dr. Oetker am Stations-PC und tippt irgendwas ein. »Wo habt ihr denn die Richterin gelassen?« fragt er und sucht mit seinen Augen den Raum hinter uns ab, als hätten wir die Richterin dort versteckt. »Sie möchte mit der Patientin bestimmt alleine sprechen,« fanden wir. »Oh, ihr bösen, bösen Weiber!« Es dauert nicht lange, da geht die Tür des Patientenzimmers auf und wir hören lautes Geschrei von Frau Koch. Wusste ich doch, dass ich mich auf sie verlassen kann. Ich höre Wortfetzen wie Unverschämtheit, Frechheit, kann ja nicht wahr sein, Zicke und zum guten Schluss raus hier. Da kommt auch schon Richterin Salisch angestöckelt. Sie guckt uns nicht an, sondern stiert auf den Boden und ist schon ein wenig rot im Gesicht. Sie nuschelt, oh, die ist ja schwierig. Jetzt muss ich aber doch ein bisschen sticheln. Ach, gab's dann irgendwelche Probleme? Die Richterin guckt mich nicht an, sondern schießt an mir vorbei ins Dienstzimmer zu Dr. Oetker. Dort stößt sie dann hervor. Ich habe die Patientin für 6 Wochen untergebracht. Den Beschluss sende ich dann per Fax. Also tschüss dann. Und weg ist sie. Die Patientin ist also für 6 Wochen untergebracht. Das heißt, dass sie die Klinik nicht verlassen darf. Menschen, denen das zum ersten Mal geschieht, sind häufig sehr verletzt und gekränkt. Man kann sich nicht vorstellen, dass man tatsächlich in einer Psychiatrie eingesperrt ist. Kann man aber, wenn man sich selber oder andere oder erhebliche Rechtsgüter gefährdet und vorübergehend nicht Herr seiner Sinne ist. Freiheitsberaubung ist eine sehr ernste Sache. Und das ist auch gut so. Als ich an diesem Tag nach Hause fahre, bin ich wirklich ziemlich erschöpft. Ich sitze im Bus und gucke aus dem Fenster. Aber irgendwie bin ich sehr zufrieden. Wenn ich meine Arbeit schaffen, alle Patienten zu ihrer Zufriedenheit versorgen und gelegentlich sogar Gespräche führen kann, keine unnötigen Streitgespräche habe und nicht das Gefühl habe, dass Patienten zu kurz gekommen sind, dann ist es ein guter Tag gewesen. Es gibt auch andere Tage, aber heute war eindeutig ein guter Tag.
Du Fips Lesebühne, heute mit Morbus Sockenschuss von Karin Knick. Karin Knick hat gelesen aus ihrem Buch und wir haben heute Fragen aus dem Publikum und ich gebe einfach mal ab.
Ja, mein Name ist Uwe Seeler und ich möchte Sie gerne fragen, ob Sie auch schon mal von Patienten körperlich attackiert worden sind.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also erstmal, um es vorwegzunehmen, also ich persönlich bin zum Glück, ich klopfe auf Holz, also noch kein Opfer eines tätlichen Übergriffs geworden. Allerdings ist es so, dass ich schon sehr häufig auch also relativ gefährliche Situationen erlebt habe, die wir dann auch noch alle irgendwie entschärfen konnten, ne? Dennoch sprechen Sie da wirklich einen ganz wichtigen Punkt an. Ne? Es gibt immer wieder Kollegen, die durch Patienten verletzt werden. Ne? Das passiert immer wieder, ne? Als Pflegepersonal besonders, aber auch als alle Menschen im Gesundheitswesen, die mit psychisch kranken Menschen, aber nicht nur psychisch kranken, auch somatisch kranken Menschen arbeiten. Ne? Und da ist auch also ganz wichtig, dass man deeskalativ arbeitet. Ne? Ich bin auch in einer Zusatzausbildung Deeskalationstrainerin und gebe auch Kurse im deeskalativen Techniken. Und da gibt es also zum einen also verbale Techniken, wie man jemanden dann auch beruhigen kann oder es wenigstens versuchen kann. Und der Sicherheitsaspekt ist immer ganz, ganz wichtig. Ne? Ich habe es vorhin beschrieben, wenn wirklich jemand angespannt ist, auch wirklich Abstand halten, die Kollegen mit dabei haben, klar und deutlich reden, ne? Klare Botschaften senden. Aber in der Tat, das ist wirklich ein Problem im psychiatrischen Arbeiten. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank.
Mein Name ist Sibylle Eberhardt. Mich würde interessieren, wie Sie diese Deeskalation bei sich selbst schaffen, wie Sie sich entspannen können nach solchen anstrengenden Arbeitstagen.
Ja, genau. Manche Tage sind wirklich auch sehr nervenaufreibend. Ne? Dann geht man von Arbeit und man ist dann auch also sehr, sehr angegriffen und sehr angespannt. Und also was Sie sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass man es schafft, sich selber zu beruhigen. Ne? Für mich gilt also grundsätzlich keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Ne? Also dass ich nicht noch mir irgendwelche Sachen überlege oder irgendwelche Planungen, Pflegeplanungen oder irgendwas zu Hause machen möchte, irgendwelche Termine vereinbaren. Das strikte Abgrenzen von Arbeit und Privatem. Wenn ich auf dem Nachhauseweg bin, dann muss ich auch wirklich versuchen, die Arbeit Arbeit sein zu lassen und natürlich auch, dass man auch für angenehme Tätigkeiten in der Freizeit sorgt. Also ich für mich, ich habe jetzt neues Hobby entdeckt. Ich laufe wieder Rollschuh und ich spiele Klavier und bin mit meinen Kindern und mit meiner Familie, mit meinem Mann zusammen und das ist auch wirklich das ist mein Anker. Ne? Das holt mich zurück und das erdet mich.
Gut, vielen Dank.
Dankeschön.
Frau Knick, Sie haben ja sehr nah die Charaktere beschrieben, die Patienten beschrieben, die Namen, die Sie verwendet haben. Wie darf man die betrachten?
Ja, also die sind rein fiktiv. Auf der anderen Seite, wie Sie auch eingangs sagten, also genau so kann es auch tatsächlich gewesen sein. Es ist alles also sehr typisch und also so steht eigentlich für Menschen, die ich tagtäglich erlebe. Es ist aber so, dass ich als Krankenschwester der Schweigepflicht unterliege und das ist ja ein sehr wichtiges und hohes Gut und selbstverständlich ist also kein Patient wirklich mit diesem Namen jeweils bei mir auf Station gewesen. Es sind aber ganz ähnliche Fälle, ne? Und das gilt auch für die Kollegen und das gilt auch für die Ärzte und auch Barbara Salisch gibt es nicht als Amtsrichterin in Berlin.
Dann möchte ich mich als Moderator, mein Name ist Rüdiger Woll vom Manuela Kinzel Verlag, nochmal ganz herzlich bedanken für die Technik beim Rainer Grätsch, bei der Autorin Karin Knick, bei dem ganz, ganz tollen Publikum und möchte noch eine kleine Aussicht geben. Die nächste Lesebühne wird stattfinden am 13.09. wieder um 14.30 Uhr mit einer Führung durchs Radio Fips Studio und anschließend ab 16 Uhr die Radio Fips Lesebühne. Dann mit Christian Buchholz. Er liest aus seinem Buch Gottesgeist im Filztal. Lassen Sie sich von dem ehemaligen Schuldekan über Persönlichkeiten des Glaubens aus unserem Landkreis hier in Göppingen informieren. Ich freue mich schon auf die Anmeldungen und auf die Besucher. Vielen Dank.